Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Schweine müssen im Stall bleiben. In Brandenburg gibt es einen ersten Fall der sogenannten afrikanischen Schweinepest. Ein Wildschwein ist daran verendet. Und das hat Folgen für landwirtschaftliche Betriebe in der Region. Brandenburgs Gesundheitsministerin Nonnenmacher nennt zwei Beispiele.
Es kommt zur Untersagung von Veranstaltungen, bei denen Schweine mitgeführt werden, also Hoffeste oder entsprechende landwirtschaftliche Schauen.
Viel gravierender als das sind aber vermutlich drohende Importverbote für deutsches Schweinefleisch. Wie wahrscheinlich die sind, das ordnen wir ein in dieser Sendung. Und die Politik streitet über ein Lieferkettengesetz. Wie es gehen könnte, wir zeigen es an einem Beispiel. Mein Name ist Sina Fröndrich, herzlich willkommen. Die staatlichen Kassen werden in diesem Jahr nicht mehr so üppig gefüllt wie sonst. Die Corona-Krise hinterlässt deutliche Spuren. Womit Bund, Länder und Kommunen am Ende rechnen können, das hat sich der Steuerschätzerkreis angeschaut. Und nach einer außerordentlichen Sitzung beziffert er nun das Loch. Und Bundesfinanzminister Olaf Scholz erklärt, wie er damit umgehen will. Theo Gers berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
Die Steuerschätzer prognostizieren weitere Einnahmerückgänge. Im Mai bei der letzten Prognose hatte die Corona-Rezession voll durchgeschlagen. Bis 2024 würden Bund, Ländern, Kommunen und der EU fast 316 Milliarden Euro an Einnahmen wegbrechen. Dieses Minus steigt nun noch einmal, und zwar um weitere knapp 30 Milliarden Euro. Dennoch, für Finanzminister Olaf Scholz sind diese Zahlen besser als befürchtet, denn ein Teil dieser neuerlichen Mindereinnahmen geht auf Änderungen im Steuerrecht zurück, ist also eher selbst verschuldet. Dennoch, die Pandemie dauert an, aber die Wirtschaft bricht eben nicht so stark ein, wie im Frühjahr erwartet worden war.
Der Wumms wirkt und die Nachtragshaushalte sind auf den Weg gebracht,
betont Scholz und hebt vor allem eine Maßnahme hervor.
Ganz sicher hat die Mehrwertsteuersenkung dazu beigetragen, dass wir im Hinblick auf unsere Steuereinnahmen für die Zukunft zuversichtlich sein können. Und das läuft besser, als wenn wir es nicht gemacht hätten.
Doch erstmal kommt es eben noch dicker, vor allem für den Bund, weniger für die Länder. Die stellen sich in diesem Jahr im Vergleich zur Mai-Schätzung sogar um gut 9 Milliarden Euro besser. Beim Bund sind es hingegen noch mal 9 Milliarden weniger. Nächstes Jahr wird dann für alle staatlichen Ebenen nochmal bitter, dann treffen die Mindereinnahmen alle, vor allem aber wieder den Bund. Und das hat Folgen für die Koalition.
Wir haben uns darauf verständigt, dass wir im nächsten Jahr noch einmal eine Ausnahme von der Schuldenregel machen müssen. Und natürlich würden wir gerne ab 2022 zu Haushaltsplanung, Finanzplanung zurückkehren, die sich im Rahmen der Regelung, der Normalregelung befindet, die außerhalb von Krisenzeiten gelten.
Wie angespannt die Haushaltslage durch Corona wirklich ist, zeigt sich vor allem beim Vergleich der jetzigen desaströsen Zahlen mit den tatsächlichen Steuereinnahmen von vor der Krise, also von 2019. Danach muss allein der Bund im kommenden Jahr mit 34 Milliarden Euro weniger kalkulieren als 2019. Das ist immerhin ein Indiz, wie hoch die Neuverschuldung im nächsten Bundeshaushalt ausfallen könnte. Und der Vergleich zeigt auch, das Einnahmeniveau von vor der Pandemie wird der Bund nach der heutigen Schätzung frühestens 2023 wieder erreichen. Bei den Ländern und Kommunen dürfte das ein Jahr früher, also 2022, wieder der Fall sein. Aber Haushalte mit der berühmten schwarzen Null werden auch danach, also ab 2022, schwierig. Diese schwarze Null nehmen heute deshalb nicht mal Haushälter aus der Union in den Mund und Olaf Scholz natürlich auch nicht.
Die Wachstumsdelle, die uns jetzt erreicht hat, wird sich im Steueraufkommen sehr lange und wahrscheinlich für immer niederschlagen, sodass wir das natürlich auch für unsere langfristigen Pläne berücksichtigen müssen. Und es gibt dann einen Handlungsbedarf, bei dem man sich dann entscheiden muss, welche der verschiedenen Möglichkeiten man nutzt. Wie Sie wissen, bin ich der Überzeugung, dass ein faires, gerechtes und leistungsgerechtes Steuersystem einen Beitrag dazu leisten kann.
Gemeint sind Steuererhöhungen für Besserverdienende. Aber auch dieses S-Wort kam Scholz, der auch Kanzlerkandidat der SPD ist, in dieser Klarheit nicht über die Lippen. Das forderte nur die Linkspartei in Form einer Vermögensabgabe.
20 Milliarden Euro weniger. Theo Gers über die außerordentliche Steuerschätzung. Von einer Schande spricht Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und er meint damit die Zustände in der Fleischbranche. Durch die Covid-19-Pandemie sind die Arbeitsbedingungen in Fabriken sehr deutlich in den Fokus gerückt. Doch jetzt soll sich einiges ändern. Arbeitsbedingungen und Unterbringung sollen verbessert werden. Über das entsprechende Gesetz hat heute nun der Bundestag zum ersten Mal debattiert. Johannes Kuhn hat zugehört.
Das geplante Verbot von Leiharbeit und Werksverträgen in der Fleischbranche gilt nicht überall. Wenn eine Firma weniger als 50 Beschäftigte hat, ist sie ausgenommen. Ein Schlupfloch, das Fleischkonzerne über Tochterfirmengeflechte ausnutzen könnten? Bundesarbeitsminister Hubertus Heil beruhigt. Die Grenze von 49 Mitarbeitern sei nicht die einzige Voraussetzung für Ausnahmen.
Es müssen wirtschaftlich selbstständige Einheiten sein. Und es müssen Handwerksunternehmen sein. Das Gesetz muss nicht greifen in Bereichen, wo wir kein Problem haben. Und das ist bei Dorfschlachtereien nicht der Fall, sondern es geht um große Fabriken.
Der jetzige Gesetzentwurf sei wasserdicht, ist der SPD-Arbeitsminister überzeugt und warnt zugleich.
Wir werden jetzt alle erleben nach der ersten Lesung, es hat ja schon angefangen, dass eine Riesenmasse von Lobbyisten hier in Berlin versuchen wird, dieses scharfe Gesetz aufzuweichen.
Im Prinzip unterstützen alle Parteien härtere Regeln für Fleischkonzerne. Die Regierung treffe aber mit der 50-Mitarbeiter-Grenze auch die Falschen, sagt zum Beispiel FDP-Mann Karl-Julius Kronenberg.
Hunderte erfolgreiche und anständige Handwerksbetriebe und Fleischverarbeiter von Schleswig-Holstein bis ins Allgäu liegen über dem Schwellenwert. Denen müssen sie dann erklären, warum sie mit den Big Five der Fleischindustrie in einen Topf geworfen werden.
Kronenberg macht die unzureichenden Arbeitsschutzkontrollen für die Probleme verantwortlich. Ab 2026 sollen nun jährlich mindestens 5% der Betriebe Besuch von den Behörden erhalten. Also jeder Betrieb im Schnitt nur alle 20 Jahre, rechnet linke Co-Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali vor. Wie die Grünen hält sie vor allem die Strafen bei Verstößen für zu gering.
Bußgelder, ja, sie haben sie erhöht, aber es ist immer noch viel zu wenig. Maximal 30.000 Euro sind zu befürchten, wenn dann alle 20 Jahre mal ein Verstoß festgestellt wird. Also ich kann förmlich sehen, wie der zweifache Milliardär Clemens Tönnies vor Angst schlottert im Angesicht dieser Regelung.
Und Friedrich Ostendorf von Bündnis 90 Grüne sieht klare Lücken, wenn es um die konkrete Umsetzung geht.
Es muss noch konkreter werden, wer kontrolliert, wann, wen, wie oft, mit welcher Strafbewährung und wie stellen Sie sicher, dass in Zukunft nicht wieder alle Kontrollmechanismen auf kommunaler, auf Landesebene hoffnungslos versagen und unterlaufen werden.
Die Union, an die sich Heils Appell zur Standhaftigkeit richtete, unterstützt das Gesetz. Allerdings fordert die CSU, zumindest den fleischverarbeitenden Betrieben Werksverträge und Leiharbeit weiter zu erlauben.
Aus Berlin, Johannes Kuhn. Der erste Fall lag in Brandenburg. Dort wurde ein Wildschweinkadaver gefunden und das Tier war an der sogenannten afrikanischen Schweinepest gestorben. Welche wirtschaftlichen Folgen kann das nun haben? Das bespreche ich mit Jule Reimer. Was folgt denn aus diesem ersten Fall für bäuerliche Betriebe in der betroffenen Region in Brandenburg? Mit welchen Einschränkungen müssen die rechnen?
Also die umweit 15 Kilometer in einem Radius müssen oder sind diese Betriebe von einer Sperre betroffen. Genau betroffen sind der Brandenburger Spree-Neiße-Kreis und der Oder-Spree-Kreis und eben auch das polnische Gebiet, was in diese 15 Kilometer reinfällt. Es gibt da wohl in der Nähe des Fundortes einen großen Schweinebetrieb mit 5000 Schweinen und noch ein paar Kleinhalter. Und für die gilt halt Quarantäne, keine Abtransport, keine Freilandhaltung, höchste Hygiene und es wird auch geprüft, ein Ernteverbot für die Maisfelder zu verhängen, weil sich ja Schwarzwild dort gerne durchfrisst.
Und wenn wir auf die Jäger und die wenigen Jägerinnen gucken?
Jagen ist insgesamt verboten, weil die Tiere nicht aufgeschreckt werden sollen oder insgesamt Tiere nicht aufgeschreckt werden sollen. Wichtigster Faktor bei der Verbreitung ist aber der Mensch. Um es nochmal klarzustellen, Menschen erkranken nicht an dieser afrikanischen Schweinepest, auch nicht an der europäischen Schweinepest. Aber, oder selbst wenn die Wurst oder das Fleisch verunreinigt ist, aber wenn zum Beispiel an der Straßenraststätte Essensverpackungen weggeworfen werden, da schnüffelt nachts die Sau nach Resten sich durch. Autoreifen, nicht sterilisierte Jagdmesser, Schuhe, das sind alles Gefährdungsfaktoren. Also der Mensch ist der wichtigste Faktor.
Und wenn wir jetzt mal auf die gesamte Schweinefleischbranche und auf die Folgen schauen, der Bauernverband, der sorgt sich ja schon wegen der Exporte und tatsächlich hat Südkorea auch schon den Import von deutschem Schweinefleisch verboten. Werden weitere Länder folgen?
80% der Exporte im Wert oder in der Höhe von 2,4 Millionen Tonnen Schweinefleisch gehen in die Europäische Union. Der Rest geht nach Asien. Es geht natürlich den Ländern um die Ansteckungsgefahr. Wenn das Virus mal in irgendeiner Form in die Bestände gekommen ist, dann wird gekeult, dann werden alle Schweine getötet. China war da in der Vergangenheit sehr radikal. Die haben auch eine sehr durchindustrialisierte Haltung, riesige Bestände. Und das deutsche Landwirtschaftsministerium führt jetzt aber Gespräche, um ein Importverbot der Chinesen zu vermeiden.
Und wie ist es mit dem Handel innerhalb der EU?
Ja, da kann man jetzt mal ein Halleluja auf die Europäische Union singen. Da gibt es nämlich Vereinbarungen, dass die Grenzen nicht dicht gemacht werden, wenn eben solche Sperrbezirke eingerichtet werden, wenn die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Man muss auch dazu sagen, Belgien hat eben Fälle von afrikanischer Schweinepest gehabt. Die haben die in den Griff bekommen. Man glaubt, dass die Deutschen möglicherweise dann mehr, also falls es tatsächlich zu einem Importverbot durch die Chinesen käme, nach Spanien exportieren würden und die Spanier dann wiederum mehr nach China.
Also eine Art europäische Solidarität. Noch kurz zum Schluss. Es gab ja schon mal eine Schweinepest in den 90er Jahren. Sie haben es schon angesprochen. Die hier unterscheidet sich aber inwiefern?
Genau, also die europäische Schweinepest ist eine andere Krankheit. Die Symptome sind nur ähnlich. Da gab es schreckliche Bilder von gekeulten, tausenden gekeulten Schweinen. Bei der afrikanischen Schweinepest verenden die Tiere binnen Tagesfrist. Die können nicht mehr laufen, die brechen zusammen. Die europäische Schweinepest war so extrem gefährlich, weil der Virus so lange im Körper bleibt, die Tiere aber weiterziehen können.
Also haben wir auch das noch klargestellt. Vielen Dank an Jule Reimer für diese Einordnungen. Der Chemiekonzern BASF hat 75.000 Lieferanten für Dienstleistungen oder Rohstoffe beispielsweise. Kann BASF diese Lieferanten alle kontrollieren und garantieren, dass gewisse Standards eingehalten werden? Nein, sagen all jene, die ein Lieferkettengesetz verhindern wollen. Seit Monaten wird darüber gestritten. Heute Abend sprechen die zuständigen Minister erneut. Dabei gibt es längst Unternehmen, die ihre Lieferanten zu bestimmten Standards verpflichten. Und auch der Blick in andere Länder zeigt, es kann gehen. Wie? Das hat sich Mischa Erhardt angeschaut.
Dass ein Lieferkettengesetz möglich ist, zeigt Frankreich. Als weltweit einziges Land verpflichtet Paris seine Unternehmen per Gesetz, ihre Lieferketten auf Umwelt- oder Menschenrechtsverstöße zu prüfen und möglichst sauber zu halten.
Es sieht auch eine transparente Berichterstattung in Form von Sorgfaltsplänen vor und die Möglichkeit für NGOs, solche Pläne gerichtlich überprüfen zu lassen und eben auch eine zivilrechtliche Haftung der Unternehmen im Fall von Schäden, die sie verursachen,
sagt Maren Leifker. Die Juristin ist Referentin für Menschenrechte bei Brot für die Welt und Mitglied im Steuerungskreis der Initiative Lieferkettengesetz. In der Initiative haben sich verschiedene Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften zusammengeschlossen. Hierzulande wenden einige Wirtschaftsverbände ein, dass vor allem größere Unternehmen eine solche Kontrolle ihrer Lieferketten praktisch nicht durchführen könnten, ein solches Gesetz also eine Überforderung darstelle. Diese Einwände gab es auch in Frankreich, bevor das Gesetz 2017 in Kraft trat. Die Gegner des Gesetzes meinten auch, dass Unternehmen dem Standort Frankreich den Rücken kehren würden.
Das hat sich natürlich im Nachhinein alles überhaupt nicht bewahrheitet. Letztendlich ist es so, dass die Unternehmen dieses Gesetz gut angenommen haben und sich in dem Bereich jetzt aufstellen und sich um die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards verstärkt bemühen.
Mittlerweile halten auch viele Unternehmen hierzulande ein solches Gesetz für dringend geboten. Das Outdoor- und Skibekleidungsunternehmen Schöffel beispielsweise.
Ja, ich glaube einfach, dass wir nicht nur als Familienunternehmen, sondern generell als Wirtschaft eine moralische Verantwortung haben für die Gestehung unserer Produkte,
sagt Unternehmenschef Peter Schöffel.
Und das passiert ganz freiwillig nicht. Deshalb sind wir Befürworter für gesetzliche Regelungen, weil wir einfach glauben, dass wir damit viel bewegen können und dass uns das als Standort Deutschland gut ansteht.
Der Sportbekleider aus dem bayerischen Schwab München ist seit fast 10 Jahren Mitglied der Nichtregierungsorganisation Fair Wear, die für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der globalen Bekleidungsindustrie kämpft. Dabei hat Peter Schöffel die Erfahrung gemacht, dass sein Unternehmen durchaus erheblichen Einfluss auf die Produktionsbedingungen in seinen Lieferketten hat.
Wenn ich als Kunde das so haben möchte und das Ganze nicht verhandelbar ist, dann bekomme ich es auch. Und wenn ich es beim Lieferanten 1 nicht bekomme, dann muss ich halt den Lieferanten 2 oder 3 dafür suchen.
Ein Lieferkettengesetz, das diese Sorgfalt zur Pflicht macht, so dessen Befürworter, würde eben Umwelt- und Menschenrechtsstandards weltweit verbessern helfen. Frankreich ist zwar Pionier auf diesem Gebiet, Doch auch andere Länder haben zumindest in Teilen grundlegende Sorgfaltspflichten in Gesetzesform gegossen. So gibt es beispielsweise in Großbritannien ein Gesetz gegen moderne Sklaverei, in den Niederlanden ein Gesetz gegen Kinderarbeit in den Lieferketten der Unternehmen.
Misha Erhardt berichtete. 1,35 Billionen Euro. Es ist eine gewaltige Summe, die die Europäische Zentralbank schon vor Wochen in Aussicht gestellt hat. Sie kauft massiv Anleihen, um die europäische Wirtschaft angesichts der Pandemie zu stützen. Dass die Notenbank dieses Programm noch weiter aufstockt, davon war vor der Zinssitzung heute eigentlich niemand ausgegangen. Und so standen bei dem Treffen auch eher andere Aspekte im Vordergrund. Der starke Euro etwa, der zum Problem für exportstarke Länder werden könnte. Wie die EZB sich dazu positioniert, Brigitte Scheutes berichtet.
Die Europäische Zentralbank beobachtet die wirtschaftliche Entwicklung, aber hält noch still. Nach der Sitzung des EZB-Rats sagte Notenbankpräsidentin Christine Lagarde:
The incoming data since our last monetary policy meeting in July.
Die aktuellen Daten signalisieren eine starke Erholung, die insgesamt unseren Erwartungen entspricht, auch wenn wir noch weit vom Vorkrisenniveau entfernt sind. Die Stärke der Erholung ist nach wie vor unsicher, da sie weiterhin in hohem Maße abhängt von der künftigen Entwicklung der Pandemie und dem Erfolg der Eindämmungspolitik. Für das laufende Jahr rechnen die EZB-Experten mit einem Einbruch der Wirtschaft um 8% im Euroraum. Im Juni hatten sie noch ein Minus von 8,7% erwartet. Für die nächsten beiden Jahre sagt die Zentralbank einen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts im Euroraum von 5% für 2021 und 3,2% für 2022 voraus. Das ist etwas geringer als zunächst prognostiziert. Die Geldpolitiker werden die Wirtschaft weiter unterstützen. Mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeugen, sagte Lagarde.
If and when it was needed.
Sollte es nötig werden, werden wir nicht zögern, die Werkzeuge so angemessen anzuwenden wie nötig. Es gibt Umstände, unter denen Kaufprogramme effizienter sind, um unsere Ziele zu erreichen. Es gibt aber auch Umstände, in denen Zinsen bessere Wirkung zeigen. In den letzten Monaten waren die Kaufprogramme das richtige Werkzeug, um unser Ziel zu erreichen. Das zur Bekämpfung der Corona-Krise aufgelegte Kaufprogramm PEP werde voraussichtlich ausgeschöpft. Es hat ein Volumen von 1,35 Billionen Euro, doch über dessen Erhöhung hat der Rat nicht diskutiert. Zum ersten Mal erwähnte die EZB-Chefin den Euro-Wechselkurs schon in ihrer Rede. Die EZB verfolge zwar kein Wechselkursziel, ihr Mandat sei die Preisstabilität, machte Lagarde immer wieder deutlich. Aber besorgt ist sie offenbar schon über den starken Euro.
It is clear that we are currently.
Es ist klar, dass wir im Moment einen negativen Druck auf das Preisniveau sehen. Und das ist zum großen Teil auf den Euro-Wechselkurs zurückzuführen. Der Wechselkurs ist nicht Ziel unserer Geldpolitik, deshalb werde ich auch seine Höhe nicht kommentieren. Wir beobachten aber sorgfältig den Einfluss, den unsere Währung auf das mittelfristige Inflationsniveau hat.
Relation to its impact on our inflation medium-term level.
Die Notenbank strebt mittelfristig eine Preissteigerung von knapp unter 2% an, ein Ziel, das sie seit Jahren verfehlt und wohl auch weiter verfehlen wird. Die amerikanische Notenbank Fed hatte vor einigen Wochen angekündigt, dass sie bei ihrer Geldpolitik stärker den Arbeitsmarkt in den Blick nehmen wolle. Auch die EZB überarbeitet ihre Strategie. Doch in welcher Hinsicht, das bleibt offen. Man habe schon viel gearbeitet und es werde jeder Stein umgedreht, sagte Lagarde.
Und wie die EZB, so stemmt sich auch die US-Notenbank Fed gegen die Folgen der Corona-Krise. Sie nimmt bis zu 750 Milliarden US-Dollar in die Hand und kauft damit erstmals auch Anleihen von Unternehmen. Doch es gibt Hinweise, dass damit auch Firmen gestützt werden, die längst nicht mehr überlebensfähig wären. Heike Wipperfürth berichtet.
Nicht ohne Sorge verfolgt Daniel Kreter, Finanzanalyst bei der Investmentbank BMO Capital Markets, die rekordhohen Neuemissionen von Anleihen in den USA während der Corona-Pandemie. Einige Unternehmen werden künstlich mit Neuschulden am Leben erhalten. Es sind sogenannte Zombie-Unternehmen, deren Gewinne eigentlich nicht ausreichen, um die Zinsen zu bedienen. Sie sind eine Belastung für unsere Wirtschaft. Zum ersten Mal in ihrer 106-jährigen Geschichte kauft die Fed Unternehmensanleihen, darunter auch hochriskante Ramschpapiere finanzschwacher Unternehmen. Was den einen besorgt, erfreut den anderen. Steven Chilinski, der Anleihenchef des Investors Eagle Asset Management. Wir sind in ein tiefes Loch gefallen, aber als die Fed ihre Maßnahmen verkündete, erholten sich die Anleihenmärkte sofort. Eine riesige Welle neuer Anleihenemissionen schwappte über uns. So etwas habe ich noch nie gesehen. Bis jetzt holte die Fed sich Unternehmensanleihen und Indexfonds mit guter Bonität für 12 Milliarden Dollar. Und für 1,1 Milliarden Dollar erwarb sie börsennotierte Indexfonds für Hochzinstitel von Covid-Verlierern, wie dem Kreuzfahrtbetreiber Carnival und dem Ölproduzenten Occidental Petroleum. Beide waren schon vor der Krise hoch verschuldet. Über 13 Milliarden Dollar gab sie also aus. Ein Klacks im Vergleich zu den 750 Milliarden Dollar, die sie versprochen hat. Seitdem stehen Anleihen bei Anlegern wieder hoch im Kurs. Und Unternehmen verschaffen sich so viel frisches Kapital wie nie zuvor. Bis Ende Juli platzierten sie Anleihen mit guter Bonität von insgesamt 1,3 Billionen Dollar, 80% mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig stieg die Ausgabe von Hochzinsanleihen finanzschwacher Unternehmen und sogenannter gefallener Engel, die vor Covid noch Schuldner mit guter Bonität waren, um fast 50%. Die Fremdkapitalkosten aber fielen, als ob Unternehmen Anleger nichts für ihr erhöhtes Ausfallrisiko bezahlen müssten. Höchste Zeit, die Hilfsmaßnahmen der Fed einzuschränken, sagt Steven Chilinski. Die Fed sollte eine Pause einlegen und ihr Hilfsprogramm erst wieder benutzen, wenn es zu neuen Marktturbulenzen kommt. Vor allem, weil jedes sechste US-Unternehmen laut Morgan Stanley schon vor der Krise als Zombie galt. Und Anleger sich jetzt auch auf die Anleihen dieser Firmen stürzen. Wie brisant der ungebremste Zugang zum Kapitalmarkt ist, muss sich erst noch herausstellen, sagt Steven Chilinski. Seiner Meinung nach hatte die Fed keine andere Wahl, um eine Finanzkrise zu verhindern, auch wenn böse Überraschungen drohen. Unternehmen konnten ihre bestehenden Anleihen refinanzieren und zusätzlich Neuschulden zu niedrigeren Kosten aufnehmen. Aber die unbeabsichtigten Folgen können wir noch nicht abschätzen.
Und wir bleiben noch bei der Notenbankpolitik mit unserem Börsenreporter Samir Ibrahim. Herr Ibrahim, wie reagieren denn der Leitindex DAX und der Euro auf die Zinssitzung der EZB?
Naja, der DAX zunächst erstmal gar nicht. Es bleibt ja auch alles, wie es ist. Das hat Frau Lagarde ja klar so gesagt. Reaktionen gab es dann auf die EU-Britannien-Gespräche zum Brexit. Die sind festgefahren, als gescheitert werden sie auch schon bezeichnet. Es gibt ja Streit um die Einhaltung des Austrittsabkommens. Da ist die Rede von gescheitertem Vertrauen oder verloren gegangenem Vertrauen. Jetzt der DAX aktuell bei 13.214 Punkten. Das ist ein kleines Minus von 0,2%. Der Euro zwischendurch über einem Dollar 19 nach der EZB-Sitzung. Der Referenzkurs vorher festgelegt bei einem Dollar 18,49. Das ist auch ungefähr das Niveau, das wir aktuell sehen.
Und aus den USA gibt es neue Daten zum Arbeitsmarkt.
Ja, die sogenannten wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosengeld stagnieren aktuell, sind ja zuletzt immer weiter gestiegen. Aktuell bei 880.000 Anträgen in dieser Woche bzw. in der Vorwoche. Das ist ein extrem hohes Niveau für die USA und das zeigt eben, wie schwierig da die wirtschaftliche Situation ist. Das ist ja genau das, worauf die Fed reagiert und womit sich die EZB demnächst noch beschäftigen werden muss.
Der Billigflieger Ryanair streicht Düsseldorf für den Winterflugplan aus dem Angebot. Wie kommt das an?
Die Aktie steigt um 2%. Sparen wird ja hier immer gern gesehen. Das ist nicht ganz unerwartet. Wir haben ja entsprechende Meldungen auch von EasyJet beispielsweise gesehen. Da wird der Flugplan ganz ausgedünnt. Die Luftfahrtbranche insgesamt ja in Schwierigkeiten. Auch Lufthansa muss ja mehr sparen als gedacht.
Und das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech sucht sich einen Partner bei der Herstellung eines potenziellen Corona-Impfstoffs. Wer ist das?
Ich gebe zu, die Meldung habe ich nicht gesehen. Das muss ich noch mal schauen. BioNTech ist aber generell ja auf der Suche nach Partnern, die dabei helfen können, das Unternehmen voranzubringen bei der Forschung. Man hat ja im Vorfeld schon erklärt, dass man nicht in der Lage sein wird, das komplett alleine zu machen. Dazu ist diese Forschung einfach zu teuer.
Dann schauen wir noch auf Huawei. Die stellen sich nämlich anders auf. Und wie?
Ja, sie werden sich ein Stück weit vom Google-Produkt Android verabschieden. Da haben sie ja den Bann der US-Regierung in Nordamerika. Das schädigt das Geschäft. Man will jetzt eine eigene Entwicklung vorantreiben. Und das wird Huawei eben in die Lage versetzen, ohne amerikanische Hilfe oder amerikanische Konzerne zu arbeiten.
Und BioNTech will mit Dermapharm zusammenarbeiten. Sebastian Vettel, der ist auch noch interessant, der hat einen neuen Rennstall als Heimat. Und das bewegt auch die Börse.
in dem Fall die Aktien von Aston Martin. Ja, 7% im Plus in der Spitze, das ist so wie bei allen Sportaktien. Personalien bewegen da den Kurs.
Dann haben wir noch Anleihen und Gold am Schluss.
Die Umlaufrendite bei minus 0,48%, also etwas gestiegen, und der Goldpreis bei 1.960 Dollar je Feinunze.
Und das war Samir Ibrahim mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgen die Nachrichten, anschließend dann Kultur heute. Mein Name ist Sina Fröndrich. Ich sage tschüss.